Meine Seele erhebt den Herrn. Dafür braucht man manchmal ein bisschen Zeit. Kann man mal machen. Muss man auch mal ein bisschen üben. Ist gar nicht nur eine Sache für den Kopf. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit sprach ich mit einem Freund. Wir haben gesprochen über dies und jenes, sehr offen und ehrlich miteinander. Und bei mir ist es oft so in Gesprächen, irgendwann kommen wir auf den lieben Gott. Und so war es hier auch. Und er sagte, Martin, ich kann nicht mehr glauben. Im Moment scheint es mir sehr viel wahrscheinlicher, dass die ganze Sache mit Gott ein Riesenirrtum ist. Und alles, was man mir von klein auf erzählt hat, was ich so lange für wahr gehalten hat, ich merke, es hat mit meinem Alltag eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es tut mir weh, das so auszusprechen, aber ich merke, mein Gottvertrauen ist mir regelrecht abhanden gekommen. Ja, also ich höre ja lieber so Geschichten, wo jemand sagt, und mir ist was Schönes passiert und mein Gottvertrauen wurde so richtig gestärkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist irgendwie schöner, ne? Aber ich habe gelernt, die Grenze zwischen Glaube und Unglaube, die ist oft fließend. Wer immer so zweifellos und laut und sicher und klar bekennt, da frage ich mich manchmal, wie ist das denn so ganz tief bei dir innen drin? Was passiert denn, wenn ich mal so ein bisschen kratze, mal so ein paar Fragen stelle? Was verbirgst du vielleicht hinter deinem klaren, lauten Bekenntnis, dass du so schwarz-weiß-gläubig bist? Und bei anderen, die manchmal so klar sagen, was sie alles nicht glauben und wie wenig überzeugend die Sache mit Gott ist und das ist doch alles Quatsch, oft spüre ich da so eine Sehnsucht. So höre ich so den Wunsch heraus, vielleicht hat er ja doch noch ein Argument. Vielleicht kann er mir was sagen. Jedenfalls, wer heute hier ist und nicht so zweifelsfrei bekennen kann. Klar, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ohne Zweifel auferstanden und selbstverständlich stehe ich auf der Seite des Siegers. Wer da einen Augenblick zögern muss oder vielleicht das auch ganz anders sieht, sei herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Fragen und Zweifel, ob so zwischendurch, als Gedankenblitz oder als Zwischenstadium oder auch so ganz grundsätzlich, nach meinem Verständnis gehören die zum Glauben einfach dazu. Und offenbar auch nach dem Verständnis des Evangelisten Lukas, dessen Osterevangelium wir gehört haben. Wir steigen mit diesem Text und der Predigt ein in diese 7 Wochen nach Ostern. Und da kann uns dieses Heftchen hier begleiten. Ihr habt es vorhin auch schon in der Präsentation gesehen. Sieht sehr unscheinbar aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Könnt ihr gerne mitnehmen und das kann euch in den kommenden Wochen begleiten. Überschrift, dich schickt der Himmel. Wir werden an den Sonntagen immer einen Impuls daraus nehmen, eine Predigt zum Thema halten. Und dieses Predigtthema kann uns, wenn ihr mögt, in der Woche begleiten. Das ist ein Andachtskalender-Notiztagebuch. Hat Joachim erfunden, den Titel. Und da kann man rummalen, da kann man mal was ausprobieren oder kann man auch einfach mitnehmen. Ihr könnt da ganz unterschiedlich mit umgehen. Heutiges Thema, im Blick mit Jesus sehen lernen. Und da schauen wir jetzt auf 2 Männer, bei denen was auffällt. Wir haben es in der Lesung gehört. Eigenartig, da stimmt was nicht. Etwas ist ungewöhnlich. Lukas scheint aufgeregt. Ja, was ist denn so auffällig? Was ist denn so ungewöhnlich? Die Richtung, das Ziel, wo die hinschauen, wohin die ausgerichtet sind. Liebe Gemeinde, Jerusalem ist der Ort der Verheißung, der Zionsberg, der Tempel. Bis heute wird um Jerusalem gestritten. 3 Weltreligionen beanspruchen diesen Ort für sich. Jerusalem ist der Ort, wo Gott sich zeigt. Das ist heiliger Boden. Und auch in den Evangelien läuft alles auf diese Tage hinaus, wo Jesus nach Jerusalem kommt. Er wird wie ein König gefeiert, als er in die Stadt einzieht. Und dort macht man auch kurzen Prozess mit ihm. Es ist nicht egal, wo sich Gottes Heilsgeschichte abspielt. Und für die Evangelien ist klar, hier wird sich Gottes Heil zeigen. Und hier hat es sich auch gezeigt. Gottes Liebe ist anschaulich geworden, wie niemals vorher und niemals danach. Und jetzt gehen 2 aus Jerusalem weg. Zum ersten Mal wählen Jünger diese Richtung, weg von ihrer Berufung, weg von der Hoffnung, weg von der Quelle hin zu dem, wo sie hergekommen sind, zurück in ihr Dorf. Und das ist uns hier nicht zufällig geschildert. Es spricht Bände, dass da zwei Jerusalem den Rücken kehren. Sie lassen das hinter sich, was sie am Ort der Verheißung erlebt haben. Als hätten die Hammerschläge von Jesu Mördern auch sie getroffen, als wären auch ihre Hoffnungen zerschlagen worden, als sei mit Jesu Tod auch in ihnen etwas erstorben. Und wer das schon mal erlebt hat, eine tiefe Glaubenskrise, der weiß, das macht keinen Spaß. Man kehrt Jerusalem nicht den Rücken mit einem Liedchen auf den Lippen. Das macht man nicht leichtfertig. Vom Ort der Verheißung weggehen heißt ein schweres Herz haben, verwirrt sein, traurig werden, meistens jedenfalls. Und jetzt ist es aber so, sie gehen zwar weg von Jerusalem, sie lassen das Kreuz hinter sich, Jesus, die Gemeinde, die Jünger, aber sie sind noch nicht fertig. Es beschäftigt sie. Als sie da so miteinander redeten und fragten, heißt es im Text. Sie reden, sie versuchen zu verstehen, aufzuarbeiten, einzuordnen. Was war das jetzt? Wie können wir unseren Alltag jetzt wieder bewältigen, ohne das, was so zentral für uns geworden ist, beziehungsweise ohne den, der so wichtig war für uns? Und dann geschieht das, was in diesem Text so besonders ist. Jesus mischt sich in ihr Gespräch ein. Jesus ist da und begleitet die beiden, die ihm gerade den Rücken kehren. Und wir müssen da mal einen kleinen Augenblick innehalten, weil das alles andere als nebensächlich ist, was wir hier vor uns haben. Es gab bisher noch keine einzige Begegnung mit dem Auferstandenen. Niemand hat ihn gesehen. Die Frauen hatten einen predigenden Engel gehört und haben die abgewickelten Tücher gesehen, eine fehlende Leiche, aber keinen Herrn. Von Petrus war bisher nur gesagt, er war völlig verblüfft am leeren Grab. Bevor also in Jerusalem, am Ort der Verheißung, jemand Jesus begegnet, ereignet sich das stattdessen in einem Kaff namens Emmaus. Bevor sich Jesus denen zeigt, die treu vor Ort bleiben, ist er bei denen, die ihm schon den Rücken gekehrt haben. Er lässt sich von denen sehen, die ihren Blick von ihm abgewandt haben. Das ist Lukas wichtig. Er erzählt uns das sehr bewusst. Nicht zuerst im Kreis der berufenen Apostel ist Jesus gegenwärtig, sondern Jesus ist mit denen auf dem Weg, die vor lauter Zweifel nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch glauben können. Jesus erscheint als erstes den beiden Jüngern, die ihm den Rücken gekehrt haben. Lukas zeigt uns das auch an anderen Stellen. Jesus ist ein Aufsucher, voller Zuwendungslust. Der mischt sich ein, scheinbar ungefragt. Und Jesus tut das, weil sein Gott ein Aufsucher ist, weil der himmlische Vater ein Herz hat für die Kranken, für die Beladenen, für die Unfrommen, für die Zweifler. Und er geht mit ihnen Wege. Und das ist Ostern, das Fest der Auferstehung. Halten wir das erstmal fest. Jesus ist ein Aufsucher. Das ist sein Wesen. Wir können von ihm weglaufen, wir können ihm den Rücken kehren, aber er kehrt sich nicht ab von uns. Das sollen wir hier offenbar sehen. Das ist das Osterevangelium für die Verunsicherten, für die Zweifler. Und dann sehe ich hier noch eine zweite Ebene in unserem Text. Denn hier heißt es, aber ihre Augen waren gehalten. Lutherdeutsch, ihr habt das moderner gelesen. Die konnten das nicht sehen. Ja, was denn? Ja, die haben doch Jesus gesehen. Natürlich haben sie ihn gesehen. Der wanderte ja gerade mit ihnen. Die haben ja was gesehen. Aber der stellte merkwürdige Fragen. Mann, war der begriffsstutzig, schwerfällig. Ja, bist du denn der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was die Stunde geschlagen hat? Ja, was denn? Fragt Jesus. Und sie erklären es ihm. Wir hatten gehofft, Jesus bringt Rettung. Er macht's gut. Aber unsere Hoffnungen wurden nicht eingelöst, sind zerbrochen. Sie haben ihn hingerichtet. Er ist gestorben. Und als sei das nicht genug, jetzt kommen auch noch Gerüchte auf, er sei gar nicht tot, er würde leben. Ja, gönnt man ihm jetzt nicht mal im Tod Ruhe? Sie erklären Jesus selbst, wie sein Tod zu verstehen ist, während sie sich immer weiter von Jerusalem wegbewegen. Das ist ein interessantes Bild. Immer weiter weg vom Ort der Verheißung, während sie ausgiebig mit Jesus über seine Bestimmung und den gescheiterten Auftrag diskutieren. Jesus geht mit. Er wendet sich nicht ab. aber irgendwann reicht sie ihm. Ja, versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so träge? Seid ihr geistig so unbeweglich? Seht ihr den Zusammenhang denn nicht? Es ist doch so offensichtlich. Kann es sein, dass man mit Jesus unterwegs ist, dass man auch argumentieren und mitreden kann, dass man eine klare Meinung hat, es aber gleichzeitig am Durchblick mangelt? Man geht mit Jesus, hat aber nichts verstanden. Geht das? Offenbar ja. Lukas schildert uns das so. Ihre Augen waren gehalten, kommt anscheinend vor. Den lebendigen Herrn nicht sehen. Was fällt uns dabei ein? Was könnte das sein? So eine Form der christlichen Spiritualität, so eine Frömmigkeit, die aber auf einem Auge blind ist. Theologie der Verblendung, Kirche im Dunkeln. Wie könnte das aussehen? Unsere beiden Wanderer sind offenbar blind für diese unfassbare Hingabe, blind für die Zuwendungslust Gottes, der vor dem Äußersten nicht zurückschreckt. Sie sehen nicht, wie seine grenzenlose Liebe sich zeigt am Kreuz von Golgatha. Vielleicht bin ich auch blind. Ich will das nicht ausschließen. Aber für mich haben die gehaltene Augen, die die durchbohrten Hände nicht sehen, die Jesus einspannen für ihre Ideologie, die aus dem Evangelium eine Lehre machen. Jesus als berechenbarer Typ, den man einspannen kann für die eigenen Ziele, der dafür da ist, ein bestimmtes Weltbild aufrechtzuerhalten, das niemand erschüttern darf. Aber der Karfreitag erschüttert jedes Weltbild. Und wie? Der erschüttert alles. Keiner der Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus hat sein Bild von Jesus einfach so retten können über den Karfreitag. Das geht nicht. Keiner hat einfach so weitergeglaubt. Am Karfreitag wurde ihr Glaube zu Grabe getragen. Aber es war nicht das Ende. Jesus erklärte ihnen die Schrift. Er half ihnen, die Bibel neu zu sehen. Sie dachten, die kennen sie. Sie dachten, das haben sie doch begriffen. Ist doch klar. Aber Jesus ist ungehalten. Ihr Toren, ihr Deppen, versteht ihr denn nicht? Seht doch den roten Faden von Mose über die Propheten. So viel Hingabe, so viel Leidenschaft, dass Gottes Gesandter leidet, das ist geradezu notwendig. Für mich ist das die zweite Ebene hier in unserem Text. Jesus stellt Fragen. Jesus verunsichert. Er hilft, neu zu sehen. Österlich zu sehen. Er gibt ihnen eine neue Perspektive. Gott ist Leidenschaft. Sie dürfen dazu lernen. Es wird über ihrer Diskussion dunkel. Sie sind mittlerweile im Ort angekommen und sie laden Jesus zum Essen ein. Und dann geschieht es. Ihre Augen werden geöffnet. Als Jesus ihnen das Brot bricht, als er mit ihnen betet, da merken sie, unverkennbar Jesus. Unverkennbar, wie er Brücken baut zwischen Gott und Menschen. Unverkennbar, wie er austeilt, was wir so dringend brauchen. Unverkennbar, wie er unser Herz berühren kann, wie niemand anders sonst. Unverkennbar, dass er nicht fragt, wie wir zweifeln, wie stark unser Glaube ist, ob wir auch alles richtig gemacht haben. Er teilt aus. Er gibt uns Gnade, Güte, Liebe ohne Ende. Das ist seine bedingungslose Zuwendungslust. Und das erkennen sie jetzt. Ihre Augen werden geöffnet. Und dann kommt das Dritte. Jesus geht zu ihnen, die ihm den Rücken gekehrt haben. Jesus korrigiert die Vorstellung derer, die sich von ihm entfernt haben und hilft ihnen neu zu sehen. Und jetzt kommt das Dritte. Diese Leute beruft er. Diese Leute lässt er jetzt Osterzeugen sein. Diese dürfen jetzt anderen beistehen, ihnen helfen zu sehen. Und ich glaube, das geht über diese beiden aus Emmaus hinaus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt ihr das hübsche Spiel? Spielt ihr das manchmal mit euren Kindern noch so, wenn die ein bisschen kleiner sind? Ja, also ich glaube, wir haben das alle irgendwann mal gespielt. Ne? Es wird schneller langweilig. Spätestens dann, die Sachen werden immer kleiner. Ja, das kleine Grüne ist auch nur so halb grün. Aber naja, so kann man halt gewinnen. Ist gar nicht so einfach. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mir scheint, dass dieses Spiel mit unserem Bibeltext eine ganz neue Tiefe bekommt. Jesus sagt, dich schickt der Himmel. Mich? Dich schickt der Himmel. Ich sehe was, was du möglicherweise nicht siehst. Und das ist Schönheit. Ich sehe was, was du möglicherweise nicht siehst. Und das ist Begabung. Ich sehe was, was du vielleicht nicht siehst. Und das ist Berufung. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Geschenk für diese Welt. Dich schickt der Himmel. So viel Zweifel du vielleicht auch haben magst, so schwach du dich fühlst, so arm, so ungläubig, lass dir die Augen dafür öffnen, wie Jesus dich sieht und deine Mitmenschen. Jesus bricht mit ihnen das Brot und die gleichen beiden, die eben noch weglaufen wollten, die verzweifelt waren, deren Glaube zerbrochen war, die machen sich auf und laufen wieder zurück und werden zu Boten der Hoffnung, weil Jesus mit ihnen das Mahl gefeiert hat. Von Jesus sehen lernen heißt weiterschauen, hinter die Oberfläche, hinter das Offensichtliche, neues Leben ohne Ende. Amen.